Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Brittany Joy Smith. Brittany wird im Jahr 1988 in Jackson County in der USA geboren und wächst mit ihrem großen Bruder Chris und ihrer Mutter Ramona auf. Ihr Vater hat die Familie jung verlassen. Für Ramona waren es als alleinerziehende Mutter harte Jahre, 12 bis 16 Stunden arbeiten. Trotz dessen landen sie im Sozialbau. Brittany nimmt das Leben mit Leichtigkeit und ist ein sehr kluges Mädchen. Sie muss kaum ein Buch aufschlagen und schreibt hervorragende Noten, fast eine Musterschülerin. Nach der Schulzeit verliebt sie sich jung und geht dann 2007, also mit 19 Jahren, die Ehe ein. Aus dieser entstehen zwei wundervolle Kinder, welche Brittany bedingungslos liebt. Sie sind ihr ganzes Glück. Womöglich war das Paar für die Ehe zu jung, da es sie verlässt und daraufhin zurück zu seiner Mutter zieht. Doch ganz vorbei ist das Verhältnis der beiden nicht, ein ständiges Hin und Her. Am 12. März 2012 geschieht etwas, das das Leben von Brittany völlig aus der Bahn bringt. Sie gebar ihr drittes Kind Will. Dieser kam traurigerweise mit dem Potter-Syndrom zur Welt und lebt deshalb nur 45 Minuten. Mit diesem Schicksalsschlag kann Brittany nicht umgehen. Ihren Trost sucht sie daraufhin in den Drogen, so auch ihr Mann. Sie wird immer depressiver und nimmt dadurch wiederholt Amphetamine zu sich. Die Drogen in der Stadt sind zu dieser Zeit ein großes Problem. Dennoch hatte Brittany davor keine Probleme damit. Laut Mutter Ramona veränderte sich bald darauf auch der Umkreis und die Freunde von ihr. Sie war ein wandelndes Gerippe, eine sehr schwierige Zeit. Es ging nicht lange, bis Brittany nun auch ihre Kinder abgeben muss. Sie ist am Boden zerstört. Aber ihr ist bewusst, dass sie kämpfen muss. Ihre Großmutter ist mit Krebs erkrankt und stirbt 2013 demzufolge. Brittany realisiert, dass sie für sie stark sein muss und kämpft gegen die Drogensucht an. 2014 beginnt sie an verschiedenen Suchtprogrammen teilzunehmen. Ihr Ziel ist es, ihre Kinder zurückzuholen. Immer wieder versucht sie gegen sich anzukämpfen. Als sie 2017 dann ihre letzte Tochter bekommt, hatte ihr Ehemann eigentlich geplant, mit dem letzten Kind zurück in ein Familienleben zu treten. Doch dieser verlässt sie endgültig im Dezember 2017. Er hat es aus der Drogensucht nicht herausgeschafft. Doch Brittany bleibt stark und schafft es 2018 clean zu werden. Sie ist endlich suchtfrei. Sie beginnt wieder einen normalen Alltag zu führen und geht arbeiten. Zum einen arbeitet sie als Kellnerin in einem lokalen Restaurant in Stevenson und nebenher noch in einer Teppichfabrik. Am 10. Januar 2018 ist es soweit. Brittany war die ganze Woche schon aufgeregt, da die Hausbewertung durch den Kinderschutz ansteht. Sie fühlt sich bereit und besteht diesen dann erfolgreich. Endlich darf sie ihre Kinder wieder zu sich holen. Nichts könnte sie jetzt noch glücklicher machen, denkt sie sich und schlendert durch die Straßen. Plötzlich trifft sie eine Freundin mit einem Welpen und dann kommt ihr die Idee. Um mit ihren Kindern endlich das Leben führen zu können, welches sie sich immer gewünscht hat, sollte sie für die Kids auch einen Welpen holen. Sie erinnert sich dabei an Todd aus der Highschool, der bekannt für seine Hundezucht ist. Sie und Todd waren nie wirklich Freunde oder führten eine Beziehung zueinander, aber sie erinnerte sich, ihn noch als Facebook-Freund zu haben und schreibt ihm direkt eine Nachricht bezüglich den Welpen. Super, er hat noch welche abzugeben. Wenige Tage später, am 13. Januar, fährt sie mit einem Freund nach Jasper, Tennessee zu Todd, um sich Todds Pitbull-Welpen anzuschauen. Sie verbleiben dort eine Weile, spielen mit den Welpen und Brittany entscheidet sich schließlich für die kleine Dame und bezahlt Todd schon mal die Hälfte des Geldes. Am darauffolgenden Tag fahren sie erneut zu Todd, bezahlen die andere Hälfte und nehmen den kleinen Pitbull mit zu Brittany. Besser kann es nicht laufen. Übermorgen kann sie ihre Kinder holen und Brittany freut sich über ihr Welpen. Am 15.01.2018, nur einen Tag später, erhält Brittany eine Nachricht von Todd. Sie ist gerade mit ihrem Bruder Chris auf dem Heimweg von Kimball, Tennessee und sind dabei, einen Abstecher bei McDonald's zu machen. Brittany fragt sich, was Todd denn von ihr wollen würde. Sie war doch gestern erst bei ihm. Todd schreibt, dass er im Park steht. Er wurde dort rausgelassen, aber nicht mehr abgeholt. Sie solle ihn abholen. Naja, eigentlich liebe das jetzt gerade nicht rein. Sie will doch morgen ihre Kinder abholen. Aber, na gut, eine Nacht. Aber morgen, da muss er wieder weg sein. Ihr Bruder ist nicht gerade begeistert, ihn abzuholen, aber für Brittanys gutes Herz wäre das keine Option, den Todd im kalten Winter die ganze Nacht stehen zu lassen. Also holen die beiden ihn im Park ab. Chris setzt die beiden bei Brittany ab und fährt davon. Dort spielen sie im Wohnzimmer Videospiele und unterhalten sich. Sie reden über seine Tochter, die gerade auch in Obhut des Jugendamtes ist, und ihre Kinder, die sie morgen wieder nach Hause holen wird. Als Todd beginnt, von seiner Drogensucht zu erzählen, empfiehlt Brittany ihm auch, in eine solche Drogensuchtklinik zu gehen, wie sie es getan hat. Das Gespräch verläuft ruhig und es scheint für sie, als wäre alles in Ordnung und es ihm gut gehen würde. Doch plötzlich, aus dem Nichts, wie ein Schalter, den man ihm umgelegt hätte, wird Todd ganz aggressiv, springt von der Couch auf und verpasst ihr einen Kopfstoß. Völlig überfordert rennt Brittany in ihr Schlafzimmer und haut die Tür hinter sich zu. Er rennt ihr hinterher, stürmt in das Zimmer und stößt sie auf das Bett. Er beginnt sie zu würgen. Dabei lässt er nicht von ihr ab. Brittany betont, dass sie doch Freunde seien und dass er sie loslassen soll. Das wiederholt sie immer wieder. Doch dabei wird ihr schwarz vor Augen. Sie verliert das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, ist ihre Hose heruntergezogen und Todd ist dabei, sie zu vergewaltigen. Ein falsches Wort oder nur ein falscher Atemzug und ich werde dich umbringen. Auf diese Worte von Todd hat Brittany Todesangst. Beim Versuch, sich gegen ihren Angreifer zu wehren, schlägt sie wild um sich und fliegt dabei auf den Boden. Hier schlägt er wieder auf sie ein und sie verliert erneut das Bewusstsein. Als sie zu sich kommt und er fertig damit ist, sie zu vergewaltigen, droht er ihr erneut, sie zu töten, wenn sie irgendjemand was darüber sagen würde. Ab diesem Moment ist Brittany still. Sie überlegt, wer sie jetzt aus dieser Situation retten könnte. Sie weiß nicht, was sie tun soll. An die Polizei kann sie in diesem Moment nicht denken. Er hatte ja gedroht, sie umzubringen, wenn sie diese rufen würde. Seine Stimmung hingegen ist wieder umgeschlagen und er scheint ganz entspannt zu sein. Er verspürt lediglich das Verlangen nach einer Zigarette. Brittany hat keine da, so schlägt sie vor, ihre Mutter anzurufen. Diese solle dann welche vorbeibringen. So willigt er ein, nahm ihr aber sehr schnell das Handy aus der Hand, um weiterhin die Kontrolle über die Situation zu behalten. Sie schafft es, gerade noch eine SMS an die Mutter zu schicken. In der SMS steht: Mom, Todd hat versucht, mich buchstäblich umzubringen. Tu nicht so, als ob etwas nicht stimmt. Er wird mich töten, wenn er es weiß. Um 0.40 Uhr erreichen sie die Mutter Ramona, welche aber kein Geld für Zigaretten hat. Dann solle sie eben vorbeikommen, sodass sie welche besorgen können. Brittany hat Geld, nur ihre Mutter hat ein Auto. Es ist spät und Ramona ist müde vom Arbeiten und sowieso ist ihr jetzt zu kalt, bei dem Schnee nach draußen zu gehen. Daraufhin bittet Ramona aber den Bruder Chris, Brittany zu dem Laden zu fahren. Dieser ist auch nicht wirklich motiviert, entscheidet sich jedoch, seiner Schwester den Gefallen zu tun und macht sich auf den Weg zu ihr. Er braucht nicht lange und steht 5 Minuten später vor ihrem Haus und die beiden steigen bei ihm ein. Brittany verharrt schweigend auf dem Beifahrersitz, ohne auch nur ein Wort von ihr zu geben. Chris ist jedoch nicht verwundert, da er gerade selbst keine Lust auf eine Unterhaltung hat. Sie fahren an die Tankstelle Mapco, nur knapp 800 Meter entfernt. Chris hält wie gewöhnlich direkt vor der Eingangstür. Brittany steigt aus und läuft hinein. Zwei Verkäuferinnen halten sich im Laden auf. Eine unterhält sich mit einem anderen Kunden und die andere bemerkt sehr schnell, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie beschreibt später, sie habe Brittany den Kampf angesehen. Sie fragt direkt, was los ist, doch Brittany will keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie hat zu große Angst vor der Drohung von Todd und fragt leise nach einem Zettel. Sie schreibt den Namen und die Kontaktdaten von Todd auf, sowie auch von ihrer Mutter und einer Freundin. Dann sagt sie zu der Verkäuferin, wenn sie morgen tot sei, wisse sie, wer es gewesen ist. Diese bietet ihr unverzüglich an, im Laden zu bleiben, aber Brittany äußert ihre Angst, dass Todd sonst ihren Bruder umbringen würde. Sie bezahlt die Zigaretten, verlässt den Laden und steigt in das Auto, in dem sich Todd und Chris gerade unterhalten. Sie machen sich wieder auf den Weg zu Brittanys Zuhause. Todd steigt zuerst aus und läuft die Treppe Richtung Haus. Brittany ergreift die Gelegenheit und sagt ihrem Bruder, er solle zur Tankstelle zurückgehen und mit der Verkäuferin sprechen. Daraufhin folgt sie Todd schnell ins Haus. Er holt sich in der Küche etwas zu trinken und Brittany geht so lange in das Wohnzimmer. Chris folgt natürlich ihren Worten und ist fassungslos, als die Verkäuferin ihm erzählt, was gerade mit seiner Schwester passiert ist. Er wendet und fährt rasch Richtung Brittany. Grundsätzlich mit dabei sein Revolver vom Kaliber 22. Er betritt das Haus durch die Hintertür und sieht Todd in der Küche stehen. Er solle seine Sachen packen und das Haus verlassen. Doch auf die lauten Worte von Chris keine Reaktion. Todd bleibt unverändert stehen. Chris legt die Waffe auf dem Küchentisch ab und stellt sich Todd entgegen. Er versucht, ihn nun aus dem Haus zu raufen. Ohne Erfolg. Todd reagiert wütend, schreit, er würde alle umbringen und nimmt Chris in einen Würgegriff. Brittany hört die Auseinandersetzung und eilt in die Küche. Sie erkennt nun die heikle Situation. Panisch greift sie nach dem Revolver, den sie vor sich erblickt. Sie schreit immer wieder, ich will niemand erschießen, lass meinen Bruder los. Todd zeigt aufs Neue keine Reaktion. Er lässt Chris nicht los. Nein, immer noch nicht. Er hat nicht damit gerechnet, dass Brittany schießt. Noch immer keine Reaktion. Schuss zweifelt. Und ein drittes Mal drückt sie ab. Die beiden fallen zu Boden. Als Brittany aus ihrem Schock erwacht und begreift, was gerade geschehen ist, zückt sie sofort ihr Telefon, um einen Notruf abzusetzen. Jemand wurde gerade erschossen. Ich will nicht, dass er stirbt. Bitte schicken Sie einen Krankenwagen. Als Brittany gefragt wird, wer geschossen habe, antwortet sie impulsgesteuert, dass ihr Bruder Chris geschossen hat. Aufgewühlt erzählt sie in dem Notruf den Vorfall, beneint vermutlich aus Selbstschutz die Frage, ob sie vergewaltigt wurde. Chris nimmt ihr die Waffe ab. Die beiden versuchen Todd knapp eine halbe Stunde wiederzubeleben. Leider erfolglos. Chris ist nicht wütend auf Brittany über ihre Aussage im Notruf. Für ihn ist es gleich klar, dass er die Schuld auf sich nehme. Er meint, sie würde sonst die Kinder nicht mehr sehen. Für eine Frau würde es nicht so gut ausgehen als für einen Mann. Der Staat sei so schlecht zu den Frauen. Zu dieser Zeit ist bekannt, dass bei solchen Fällen die Schuld in der Regel die Frau erhält. Die Polizei kommt und sie verhaften Chris. Brittany wird im Krankenhaus untersucht. Sie erlitt bei dieser Tat nachgewiesen 33 Wunden, darunter Bisswunden am Hals und Gesicht, zwei Abschürfungen an der linken Seite des Kinns, Wunden an Brust, Beine, Arme und Füße, sowie Prellungen im Nackenbereich, die auf das Würgen hindeuten. Sie hatte ihn gekratzt, bis sich ihre Fingernägel lösten. Die Vergewaltigung konnte nicht mit Sicherheit bestätigt werden. Nicht ungewöhnlich bei Opfern sexueller Gewalt. Als Brittany am nächsten Morgen erwacht, ist ihr gleich klar, dass sie sich selbst der Polizei stellen muss. Sie hat sehr große Angst, was passieren wird. Würde man ihr als Frau glauben, dass es Selbstverteidigung war und dass sie von ihm angegriffen wurden? Sie hatte nicht vor, Todd zu ermorden. Auf dem Revier fängt Brittany bitterlich an zu weinen. Es war nicht ihre Absicht, die Beamten zu belügen. Ihre Angst war zu groß. Sie erzählt nun alles, was passiert ist, erwähnt die Vergewaltigung sowie den Fakt, dass sie die Waffe abgefeuert hat. Daraufhin wird Brittany in Haft gebracht und wird am 16. März 2018 für Mord angeklagt. Sie befindet sich im medizinischen Lockdown, was bedeutet, dass sie 23 Stunden am Tag auf ihre Zelle beschränkt ist. Darüber hinaus erhält sie keine angemessene Behandlung für ihre posttraumatische Belastungsstörung. Chris darf das Gefängnis nach 2 Monaten verlassen. Während der Verhandlung demonstrierten viele Frauen für Brittany. Im Netz wurden Frauen laut, welche mit ähnlichen Schicksalen kämpften. Berichte von vielen Frauen, welche in Haft sitzen, weil sie sich gegen Angriffe gewehrt haben. Die Mutter Ramona will Brittany aus der Haft holen. Sie verpfändet für die Kaution in Höhe von $6,000 den Ehering ihrer Mutter und die Ansprüche ihres Autos. Für die Familie eine sehr belastende Zeit. Brittany ist nun zwar nach 4 Monaten zu Hause, darf aber ihre Kinder nicht sehen. Und dann noch die Anklage für Mord. Ramona entdeckt im Internet das Stand-Your-Ground-Gesetz. Daraufhin besorgt sie sich direkt ein Buch und liest sich hinein. Das ist es. Das wird Brittany retten. Stand Your Ground bedeutet so viel wie steht ein Mann und erlaubt es Bürgern, tödliche Gewalt anzuwenden, um sich und ihr Eigentum gegen einen Angriff zu verteidigen. Im amerikanischen Recht gibt es die Pflicht, vor einem Angreifer zurückzuweichen, bevor man zu defensiven Maßnahmen, die eine andere Person töten oder schwer verletzen sollen oder dieses verursachen können, greift. Die Grenzen der erlaubten Selbstverteidigung werden bedeutend erweitert, da dieses Recht außer Kraft gesetzt wird. Als erster Bundesstaat in den USA setzte Florida 2005 ein solches Gesetz in Kraft. Inzwischen gibt es in 38 von 50 Bundesstaaten Stand Your Ground Gesetze. In Alabama ging das Stand Your Ground Gesetz etwa ein Jahr später, also 2006, in Kraft und gibt einem Richter die Möglichkeit, die absolute Immunität in der Zivil- und Strafverfolgung zu bestimmen. Wenn ein Antrag genehmigt wird, kommt es vor dem Prozess zu einer Anhörung ohne Geschworene. Wenn der Richter feststellt, dass die Handlungen vernünftig waren, dass man die körperliche Sicherheit gefürchtet hat und entsprechend innerhalb der Vernunft gehandelt hat, um die Drohung zu negieren, dann werden alle Strafverfolgungen aufhören und es kommt zu keinem Prozess. Im Zeitraum vor der Gesetzesänderung fielen im Schnitt monatlich 49 Menschen einer Schusswaffe zum Opfer. In den Jahren danach waren es 69 Menschen. Das sind rund ein Drittel mehr Menschen. Leider ist auch bekannt, dass bei vielen Frauen den Anspruch von Stand Your Ground verweigert wird. Die umfangreichste Stand Your Ground-Studie ergab, Frauen werden doppelt so oft verurteilt als Männer. Die Nachbarin von Brittany, Kyla Pearson, sagt aus, dass sie von Fällen von häuslicher Gewalt hörte, wo beide ins Gefängnis kommen. Sie meint, die Polizei versucht nicht herauszufinden, was genau passiert ist. Die Verkäuferin der Tankstelle, welche auf Brittany getroffen ist, sagte später ebenfalls aus, dass sich ihre Eltern immer verprügelt haben und daraufhin immer nur ihre Mutter in Haft musste. Doch nun zurück zu Brittany. Wer könnte ihr nun helfen? Leider ist die Familie finanziell am Ende, aber sie erhalten den Pflichtverteidiger Ronald W. Smith. Ronald schenkt Brittany direkt Glauben und ist der Meinung, das Gesetz stehe auf ihrer Seite, da ein Würgegriff tödlich enden kann. Währenddessen bietet die Staatsanwaltschaft ihr einen Deal an. Sie solle den Mord zugeben und bekomme dafür 25 Jahre Haft. Diese Schuld will sich Brittany allerdings nicht eingestehen. Im Dezember 2018 erklärt ein Richter Brittany Smith für psychisch krank und ordnete ihr eine dreimonatige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Sie leidet unter früheren Suchtproblemen, behaupten Gerichtsakten. Doch etwas Positives geschieht. Sie erhält für den 14. Januar 2020 einen Termin für die Stand Your Ground-Anhörung. Es ist soweit. Der Staat von Alabama gegen Brittany Joy Smith. Anders als erhofft, kommt die Richterin nach der Anhörung mit einem 19-seitigen Beschluss, in dem sie den Antrag ablehnt. Brittany habe nicht beweisen können, dass sie im Recht war zu schießen. Die Angeklagte hätte die Möglichkeit gehabt, sich Schutz vor Tod zu suchen und hat ihre Glaubwürdigkeit durch die Falschaussagen im Notruf verloren. Im Anschluss stellt Brittanys Anwalt einen Antrag, in dem die Richterin Holt aufgefordert wurde, sich aus dem Fall zurückzuziehen, da sie angeblich voreingenommen sei. Die Richterin wies die Anschuldigungen später zurück. Brittanys Verteidigung versucht, Zeugen zu rufen, um über Todds gewalttätige Vergangenheit auszusagen, zu der etwa 80 Verhaftungen gehörten. Diese waren aufgrund häuslicher Gewalt und schwerer Körperverletzung. Mehrere Zeugen sagen über ihn aus. Seine ehemalige Ehefrau sagte später über ihn, er habe sie tagelang gefangen gehalten, geschlagen, vergewaltigt und sodomisiert. Einer der Zeugen, eine Frau, die als Disponentin für das Stevenson Police Department gearbeitet hatte, sagte aus, dass Todd sie 2009 gegen einen Schreibtisch in ihrem Büro geschoben und versucht hatte, ihr Hemd abzureißen. Wenn niemand reingekommen wäre, glaube ich, dass es ziemlich schlimm geworden wäre, erwähnt sie. Todd hatte ein starkes Drogenproblem. Er hatte an diesem Abend sehr hohe Methamphetaminwerte, also genau 48 Nanogramm auf den Milliliter, und Amphetamine 100 Nanogramm auf den Milliliter in seinem Blut. Ein Toxikologe sagt, 200 Nanogramm pro Liter ist schon die Menge, wenn man von Fahren unter Drogeneinfluss redet. Todds Cousin Jeff Poe sagt über ihn aus, dass er unter Drogen ein anderer Mensch war. Er fühlte sich wie Superman. Sie waren wie Brüder, sind oft zusammen Motorrad gefahren, aber er war nicht derselbe mit dem Zeug. Nachdem Brittany diese Anhörung verliert, kommt sie am 9. Oktober 2020 vor Gericht. Zu derselben Zeit reichen die Staatsanwälte eine Klage gegen sie aufgrund Brandstiftung ein. Sie habe ein Feuer in einem Wohnwagen in Stevenson gelegt. Sie lässt sich auf den Deal ein, sich für den Mord und die Brandstiftung schuldig zu bekennen und 20 Jahre für den Mord und 15 Jahre für die Brandstiftung zu erhalten. Diese werden mit der angerechneten Haftzeit auf 6 Monate Haft und 18 Monate Hausarrest gekürzt. Sie hätte dies nie annehmen wollen, hatte aber zu große Angst, dass es noch so viel schlimmer für sie ausgehen würde. Damit hat sie sich selbst und andere sehr enttäuscht, was sie jeden Tag beschäftigt. Ihr Anwalt Ron sagt, es war unbestritten, dass sie fast zu Tode geschlagen wurde, bis zu dem Punkt, an dem die Kapillaren platzten. Und zu dem Deal sagt er, sie war bereit, das hauptsächlich zu tun, nur um zu wissen, wie das Ergebnis aussehen wird, anstatt es in die Hände des Richters und der Geschworenen zu legen. Sie wurde im Mai 2021 aus dem Gefängnis entlassen. Leider ist sie Berichten zufolge jedoch seitdem wieder in die alte Gewohnheiten gefallen und hat die Bewährungsauflagen nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal verletzt. Der neueste Vorfall, der zu ihrer erneuten Verhaftung führte, ist offenbar die Tatsache, dass sie den Urin einer anderen Person für einen Drogentest verwendet hat, weil sie am 5. März 2022 unter Methamphetamine einen Rückfall erlitten hat. Ihre Kinder sind bei ihrem Onkel in Pflege untergebracht. Dies war die Geschichte von Brittany Smith. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen und dich etwas aufzumuntern, erzähle ich dir eine Heldentat. Alabama. Es war am Donnerstag, dem 7. Januar, als Kristen Walker mit ihren Kindern Ethan und Audrey im Auto unterwegs war. Sie wollte noch kurz tanken und ahnte natürlich nicht, in welche Notlage sie alle dadurch geraten würden. Während Kristen, die mit dem dritten Kind schwanger ist, ausstieg, um den Tank zu füllen, blieben die Kinder auf der Rückbank sitzen. Jetzt ging alles ganz schnell. Plötzlich erschien ein bewaffneter Mann und sprang auf den Fahrersitz. Als der Mann auf den Vordersitz sprang, stürzte ich mich auf ihn und zog die Schlüssel ab. Dann zielte er mit der Waffe auf mich, erklärte die Mutter. In dieser aufregenden Situation schaffte Ethan es, einen klaren Kopf zu bewahren. Er hatte hinter der Mutter gesessen und sprang jetzt raus, rannte hinter dem Auto herum und holte seine Schwester blitzschnell aus der Gefahrenzone. Trotz allem waren die drei mit dem Schreck davongekommen. Während der Dieb mit ihrem Auto wegfuhr, informierten sie vom Tankstellenshop aus die Polizei. Auch Ethans Vater Brian ist heilfroh über den Ausgang und lobt seinen Sohn für seine beherzte Aktion. Für die Diebe, es war noch ein zweiter Mann beteiligt, endete die Sache ohnehin schlecht. Beamten des Rankin County war es nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelungen, die beiden Täter zu stellen. Es waren zwei junge Männer aus Jackson, denen nun bewaffneter Raub und Fahrzeugdiebstahl vorgeworfen werden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.